Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Während im momentanen Oscar-Rennen gerade eher Frankreich mitmischt, hat nun jemand, der vor mittlerweile über 10 oder 12 Jahren für Italien den Auslands-Oscar holte, nun seinen neuen Film präsentiert, beziehungsweise er kommt nun in die deutschen Kinos. Und damit geht es um Partenope von Paolo Sorrentino, der ja bekanntlich mit La Grande Bellezza die große Schönheit damals gewann. Nun hat er nach einigen anderen Werken sein neues und das haben wir gesehen. Wir sind zum einen meine liebe Kollegin, die Lida. Hallo.
Hallo.
Und ich, der Dom. Ja. Die Einleitung mit La Grande Bellezza habe ich jetzt so ein bisschen gewählt, weil hands down, dieser Film hier könnte eigentlich auch so heißen, oder? Also die große Schönheit.
Ja, das könnte La Grande Bellezza 2 sein.
Ja, wirklich.
Oder personifiziert. Also Sorrentino hat ja immer dieses eine Thema, schöne Frauen, die kommen in fast all seinen Filmen mehr oder weniger vor. Es gibt eigentlich nur einen Film, nämlich diesen This Must Be the Place, der nicht auf eine schöne Frau mehr oder weniger fixiert ist oder zumindest viele schöne Frauen am Rande als Deko hat. Und in diesem Film geht es natürlich jetzt aktuell um Partenope, auch wieder um eine schöne Frau.
Genau, und eine schöne Frau, die vorher eher so ein bisschen am Rande stand in seinem Vorgängerwerk, soweit ich weiß. Die Hand Gottes von 2021, den habe ich aber gar nicht gesehen. Ich muss gestehen, ich habe nur La Grande Bellezza gesehen von Paolo Sorrentino. Du wahrscheinlich ein bisschen mehr, oder?
Ja, ich habe tatsächlich auch durch meine Festivalbesuche nicht immer so ganz aus eigenem Urinteresse, aber La Grande Bellezza habe ich gesehen, denn damals diesen The Dust of Naples, Rio, I Love You, da hatte er aber nur einen Kurzfilm, dann diesen Youth, Loro, das war der also Pseudo-Berlusconi-Biopic.
Ja, stimmt.
Und dann den Partenope.
Ach, den Loro habe ich, glaube ich, auch
genau,
gesehen.
Genau, Loro war dieser wahnsinnig lange Zweiteiler, der sich wie eine Berlusconi-Biografie anschaute, aber natürlich offiziell jetzt eine fiktive Figur zeigt.
Stimmt, ja. Gott, einen von Loro habe ich, das sind ja zwei Filme, einen habe ich auf jeden Fall gesehen, aber wirklich komplett verdrängt. Aber er hat jetzt hier jedenfalls eine Darstellerin ins Zentrum gerückt, die hier auch ihre erste Hauptrolle hat, Celeste Dalla Porta als namensgebende Partenope. Und das Ganze ist, Überraschung, Überraschung, angesiedelt natürlich in Neapel. Und worum es genau geht, Lida, magst du uns das mal zusammenfassen?
Ja, es geht um die titelgebende Partenope, eine mysteriöse, wunderschöne, unwiderstehliche Frau, der alle Männer zu Füßen liegen, auch ihr Bruder. Und in späten Jahren gedenkt sie zurück an ihr Leben in Luxus und Überschwang, wo sie viele mächtige Männer und andere Personen um den Verstand brachte. Und so entspinnt sich dann eine große Ode an die Schönheit von Städten, von teuren Statussymbolen und natürlich Frauen, Frauen über Frauen. Alles orientiert an dieser gottgleichen, statuesken Partenope.
Genau, das ist ja kein Zufall. Soweit ich weiß, Partenope, also der Name ist ja, glaube ich, eine der Sirenen aus der Odyssee. Also es ist ja, glaube ich, eine, die versucht, Odysseus in ihren Bann zu ziehen bei Homer und dann scheitert und irgendwie dann, glaube ich, Selbstmord begeht.
Nee, sie wirft sich ins Meer und wird zu Meeresschaum oder dergleichen.
Okay, bist du sicher? Weil das kenne ich eher von Ariel, glaube ich, oder gibt es da Überschneidungen?
Ich dachte immer, Hans Christian Andersen hat das so ein bisschen von der griechischen Mythologie übernommen.
Könnte
also
sein.
Also es gibt noch eben diese Schwestern der Partenope. Ich glaube, Kalliope ist eine und Sterope und die anderen kenne ich nicht mehr. Mein Altgriechisch ist sehr, sehr, sehr lange her.
Ja gut, nächstes Jahr bekommen wir ja die Odyssee von Christopher Nolan, ne? Da wird sie dann vielleicht auch auftauchen.
Genau.
Aber Lirum Larum, der Sorrentino-Film, spielt natürlich in Neapel und Partenope ist ja, glaube ich, so ein bisschen, geht so auf die Ursprünge von Neapel zurück, wie das mal ursprünglich hieß. Und natürlich spielt der Film dort, weil Paolo Sorrentino hat eine sehr starke Bindung dazu, was man ja auch schon in seinen vorherigen Werken gemerkt hat. Ich muss jetzt sagen, ich war ein wenig überrumpelt von diesem Film hier. Und zwar, ich hatte mich ja eigentlich für die Hildegard Knef-Doku gemeldet, die wir ja auch besprechen. Hatte dann gar nicht auf dem Schirm, was das jetzt hier genau ist. Und dann dachte ich mir so, ja komm, bin ich jetzt eh in Köln, nehme ich die PV auch noch mit. Also 3 Pressevorführungen back to back zum ersten Mal bei mir gewesen letztens. Und ich hatte aber nicht wirklich eine Ahnung, worum es ging. Musste dann aber nur ein paar Bilder sehen. Und ja, man muss es halt so sagen. Weiß nicht, würdest du mir da zustimmen, dass wenn du einen Paolo Sorrentino-Film gesehen hast, dann hast du vielleicht alle gesehen, wer weiß.
Absolut. Also es gibt da so ein paar Filme, die vielleicht ein kleines bisschen mehr versuchen, aber selbst da würde auch ein totaler Laie sofort sehen, dass das der gleiche Regisseur, dass das die gleiche Handschrift ist. Und natürlich ist bei Sorrentino eine Sache, dass seine Filme unheimlich verstaubt sind. In jeder Hinsicht. Also man hat für mich das Gefühl, man zieht so einen alten Wälzer aus dem Regal und der Staub wedelt nur überall durch die Gegend.
Ja, da würde ich mitgehen. Wobei die Oberfläche, mit der er das Ganze versieht, ist ja eigentlich sehr ansehnlich. Also das muss man sagen, seine Filme sind hochgradig ästhetisch. Er ist da auch visuell immer auf der Jagd nach Schönheit, kann man einfach sagen. Und die personifiziert sich hier sowohl in der Hauptdarstellerin als auch eben den Bildern an sich. Und da muss man sagen, das sind schon schöne Urlaubsbilder, keine Frage. Für mich allerdings immer so ganz knapp an Werbeästhetik dran. Bei dir ist das wahrscheinlich noch, du bist wahrscheinlich schon abgestumpft, ne?
Ja, total. Es ist eben auch, also es ist eine unglaublich langweilige, öde Vorstellung von Schönheit. Ich will sie noch nicht mal klassisch nennen, denn selbst die Ideale der klassischen Antike waren einfach interessanter als das. Das ist hier einfach oft nur Schwulst, es ist Reichtum. Es hat sowas wie von, ja, dieses, ich muss da immer so an diese riesigen Porzellan-Tigerfiguren denken, die man sich so früher ins Wohnzimmer stellen konnte.
Ja.
Also es ist einfach nur Schwulst, es ist Gold, es ist Glamour, es sind die Superreichen, also es ist automatisch immer, was ganz teuer ist, ist auch schön, Luxus ist Schönheit, da wird überhaupt gar nicht unterschieden. Auch die Vorstellung von Architektur ist unglaublich, alles ist ganz simpel, ganz konservativ, ganz altbacken, es gibt nichts Modernes, nichts Frisches. Auch das menschenschöne Bild, das sind eben kantige, muskulöse Männer, Frauen mit Kurven, schlanke, hochgewachsene, langhaarige Frauen. Also auch ein ganz ödes, ganz genderkonservatives Schönheitsideal. Und das geht durch jede Ebene dieses Films. Egal, ob man die Kleidung anguckt, ob man die Optik anguckt, ob man die Bauwerke anguckt, die Accessoires, auch die Figuren. Da hat man das Gefühl, man ist in einem Kino von vor 70 Jahren.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, der Film spielt ja auch, ich weiß gar nicht, wann ist der Auftakt? Ich glaube, in den frühen 50er Jahren wird ja Partenope geboren. Im Wasser tatsächlich, was dann auch noch mal mehrere Male referiert wird und hat natürlich dann auch nochmal einen Hinblick auf Sirene, eine gewisse Symbolik. Aber der Film erstreckt sich dann ja, ich weiß gar nicht, über einen Zeitraum, ich glaube von insgesamt, ich glaube es, doch, es geht bis 2023 am Ende, ne? Meine ich.
Ja, so ungefähr. Und das Ding ist eben, das Problem mit dieser Hauptfigur ist eben jetzt nicht nur, dass sie so furchtbar klischeehaft ist, sondern dass sie eben wirklich gar keine Persönlichkeit hat, was diesem Film auch eine sehr chauvinistische Ebene hat.
Mhm.
Weil er diese Frau eben ständig nur begafft, objektifiziert in jeder Hinsicht. Ja, sie wird angebetet, aber sie ist ganz klar, auch wenn sie aufs Podest gestellt wird, das Objekt. Und sie hat eben gar keine Form von Charakter, sei es gut oder schlecht. Und wenn überhaupt man nur Ansätze von Persönlichkeit erkennt, ist es so ein bisschen die Vorstellung von dem wohlmeinenden Dummchen. Also nur so ein Beispiel, sie studiert Anthropologie und sie weiß nicht, was Anthropologie ist.
Ja, ja, das wird als Running Gag auch durch den Film gezogen.
Da muss man also als Frau im Studienalter schon sehr, und dann fragt man sich ja auch, wenn diese Frau so ungebildet ist und so kenntnislos, dass sie überhaupt gar kein Konzept davon hat, was Anthropologie ist. Wie hat sie denn ihr Studium überhaupt, also sie muss sich ja erstmal für das Studium qualifizieren, also wie hat sie denn ihren Hochschulabschluss erreicht? Das ist dann auch wieder, also das ist einfach dann so alles nur Behauptungskino.
Das ist das Stichwort, Behauptung. Denn der Film will ja eigentlich darauf hinaus, dass sie, muss man sagen, die Frau ist nun mal wirklich eine Augenweide in dem Film. Und ich finde, dass die Darstellerin auch mehr rausholt, als das Drehbuch eigentlich hergibt. Ich würde nicht sagen, dass die, also für mich kam die nicht wie ein totales Dummchen rüber, aber der Film ist sehr bemüht, zu zeigen, oh, die ist nicht nur hübsch, die hat auch was im Kopf. Das Problem ist, das, was sie im Kopf hat, das wirkt wahlweise wie Behauptung oder förmlich einstudiert. Also da kann man bestes Beispiel schon rausnehmen, wo sie sich an der Uni einschreibt und dann eben solche Fragen gestellt bekommt von den Profs und deren Assistenten. Was sie da erzählt, da dachte ich mir wirklich in der Szene, das ist komplett unglaubwürdig. Also die leiert da irgendwelche Fachphrasen runter und dann dachte ich mir so, da gibt's dann jetzt bestimmt eine Pause und der Prof ist dann total unbeeindruckt und sagt dann, ach, das haben sie aber schön auswendig gelernt. Und jetzt gehen sie zurück auf die Schulbank. Aber nö, er ist davon total angetan und dann kriegt sie plötzlich den Platz. Also du hast ja schon richtig gesagt, es ist Behauptung. Es ist vielfach Behauptung. Und über sowas hinaus schafft es der Film nicht, ihren Charakter irgendwie auszustaffieren. Und das ist eigentlich schade, weil ich muss sagen, die Darstellerin hat schon eine gewisse Präsenz auf der Leinwand, finde ich. Und die Kamera ist ja geradezu verliebt in sie, würde ich sagen, in diesem Film. Ne? Kann man jetzt positiv oder negativ
sehen?
Ja,
sie ist in nahezu jedem Bild.
Ja.
Also das... Ja, auch immer Nahaufnahme und ihre perfekte Haut und die edel geschwungenen Kurven in teurer Designerkleidung und all das, ne?
Ja.
Also
Werbeästhetik.
Und dann aber auch die Männerfiguren, die hier in dem Film auftauchen, sind sehr klischeehaft. Da gibt es den lüsternen alten Priester. Es gibt den Schriftsteller, der auch so ein tragischer Alkoholiker ist und so leicht verlebt, aber immer noch irgendwie gut aussieht. Also es gibt den schönen Jüngling, der etwas oberflächlich ist und so ihre Jugendliebe. Also jedes Männerklischee wird halt auch abgehakt, aber da ist auch keine Ironie dabei, kein Untergraben von diesen Klischees, sondern wirklich der Sorrentino, der nimmt die Bier ernst.
Ja, und vor allem als gealterten, desillusionierten Autor hat hier dann auch einen recht seltsamen Auftritt Gary Oldman in diesem Film,
ja.
Der nach eigener Aussage wohl einfach nur Lust hatte, mit Sorrentino zu arbeiten und dann wohl einfach Zeit hatte. Und so wirkt es irgendwie auch. Also
genau so wirkt das, ne? Also ich meine, hey, Gary Oldman, der war mal Sid Vicious. Und jetzt?
Ja.
Ach man.
Er ist halt alt geworden, ne? Teilweise habe ich mir wirklich gedacht, die haben den einfach im Urlaub in irgendeiner Bar aufgegabelt und gesagt, ja, komm einfach mit, lass die Klamotten direkt an und du spielst diesen Typen, der Einzige ist, der zwar nicht einfach nur mit ihr ins Bett will, aber dann doch irgendwie auch nicht so wirklich an ihr interessiert ist. Er äußert einmal einen sehr interessanten Satz, nämlich, dass er ihr nicht noch mehr von ihrer Jugend und Schönheit und Zeit rauben will. An der Stelle beispielsweise. Aber das hatte für mich überhaupt keinen Impact. Was hingegen noch für mich am besten funktioniert hat, waren so vereinzelte Szenen zum einen mit ihrem Professor, der ja wirklich schon dann so eine Art, ja, Mentoren-Vaterfigur dann irgendwie für sie wird. Und das zwischen denen fand ich so ganz nett erzählt, auch wenn das auf einen wirklich bizarren Höhepunkt dann am Ende zuläuft, den ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Ich weiß nicht, du kennst mehr Sorrentino, ist sowas typisch für ihn?
Ja, also ich war jetzt nicht so überrascht, aber es hat halt auch so dieses, ja, fast sowas Schmieriges. Also ich fand das eher leicht unangenehm. Aber dass es jetzt so wirklich so überraschend gewesen wäre, dann hätte ich mich vielleicht noch irgendwie erleichtert gefühlt, wenn er mich jetzt wirklich einmal überraschen könnte. Aber auch das ist irgendwie nicht wirklich gelungen. Aber ja, das ist ja vielleicht auch immer zu sehr im gleichen Muster drin. Also
ja, es ist alles so erwartbar. Also ich möchte auch gar nicht wissen, wenn ich mehr seiner Werke kennen würde, dann würde mich das wahrscheinlich noch mehr alles irgendwie auszehren.
Ja, also es sind halt auch immer diese ganzen Huldigungen an Fellini, ne? Überall, ja, Fellini ist sein großes Vorbild. Und ich meine, klar, Fellini hatte auch immer seine Frauenfiguren, aber bei Fellini waren die Frauen interessanter. Da waren auch so Typen dabei wie Anna Magnani und die waren nicht, also Anna Magnani war eine tolle Schauspielerin, die hatte eine mega Ausstrahlung, aber die war jetzt keine klassische Schönheit. Und gerade das waren aber diese interessanten Typen, die er einfach hatte. Und die hat Sorrentino nicht.
Nee, Sorrentino hat auch nicht so wirklich, also das Gefühl hatte ich halt auch, dass er nicht so wirklich Interesse an seinen eigenen Figuren eigentlich hat. Weil ihre Familie kommt ja am Anfang relativ viel vor und verschwindet dann aber einfach irgendwann aus dem Plot. Und dann wird auch noch dieser Subplot aufgemacht um ihren Bruder, der anscheinend auch so fasziniert von ihr ist, dass er schon so, naja, inzestuöse Neigungen ihr gegenüber verspürt anscheinend, ne? Und man muss ja sagen, Sorrentino fängt ja durchaus auch gut ein, was sie für eine Wirkung auf die Männerwelt um sich herum hat. Also da gibt's ja ein Beispiel, da steht sie irgendwie in sehr luftigen Klamotten auf dem Balkon, irgendwie wirklich von so einem Strandhaus, also ne, allerfeinstes, und dann sieht man unten so eine Rudertruppe und die sind halt alle gleichzeitig stehen geblieben und starren sie einfach nur so an. Da könnte man jetzt auch, wenn man das jetzt so ganz kunstgewerblich sieht, könnte man da vielleicht auch irgendwie Bezüge zur Odyssee oder was reininterpretieren. Aber für mich hat das persönlich alles nirgendwo wirklich hingeführt. Und vor allem ist dieser Film, also der ist zum einen überladen. Und zum anderen wirklich, habe ich ja auch schon gerade zu dir im Vorgespräch gemeint, das war eventuell die langatmigste PV, die ich jemals erlebt habe. Also dieser Film hatte für mich gefühlte 10 Enden und ging dann im Abspann noch weiter mit einer Szene, wo ich dachte, will Sorrentino mich jetzt schon eigentlich wirklich trollen? Wie hast du das empfunden in Cannes damals?
Absolut genauso. Und tatsächlich habe ich den ja auch in eben einem Pressevorführungskino gesehen und es war sogar noch eine Spätvorführung, also spät am Abend, als wir alle schon ausgelaugt waren. Und es gab mehrfach so Momente, wo so eine Bewegung durchs Kino ging, als der Film dann gut 2 Stunden hinter sich hatte und alle dachten, jetzt ist er vorbei. Und dann kam das wieder das große Hinsetzen, weil alle gemerkt haben, jetzt kommt noch was.
Ja.
Und das ist bestimmt 3-mal passiert, dass man aufstehen und gehen wollte und alle schon ihre Sachen in der Hand quasi hielten und die Jacke unterm Arm hatten. Und dann musste man aber nochmal zurück, weil dann nochmal eine riesen Szene kam.
Ja, und ich fand das dann auch dahingehend undankbar. Also der Film geht ja dann wirklich bis ins Jahr 2023 und wechselt dann, also in den letzten 10 Minuten wechselt er dann nochmal für diese Zeitebene extra die Darstellerin. Und dazwischen gibt's ja auch einen riesigen Zeitsprung eigentlich. Also als sie dann da irgendwie junge Professorin ist und so weiter, dann gibt's den riesigen Zeitsprung und ja, dann holt man extra nochmal eine ältere Darstellerin, die sie dann aber eigentlich in total nichtssagenden Szenen dann nochmal verkörpern darf. Also das fand ich sehr undankbar und das hat sich gezogen in einem Maße, echt, ich kann das nicht beschreiben. Ich dachte wirklich, du hattest vorhin schon diesen Priester erwähnt, ich dachte wirklich, das wäre vielleicht die Schlussszene. Und das war aber dann wieder nur so reine Provokation, die man meines Erachtens komplett hätte rausschneiden können. Also das waren so Szenen, die wirklich für mich nirgendwo hingeführt haben und einfach nur so, du willst doch jetzt irgendwie nur so gucken, wie weit du es treiben kannst. Und ich hatte jetzt auch gelesen, dass Sorrentino dem ganzen Film auch irgendwie was Heiliges zuspricht. Und das kommt dann wahrscheinlich auch in dieser ganzen Episode, die aber völlig überflüssig ist, dann wohl bei ihm zusammen. Ich weiß es nicht. Also ich habe es als sehr plump provokant empfunden und auch unangenehm tatsächlich.
Ja, also viele Szenen haben auch schon fast so was Soft-Porno-mäßiges, dass man das Gefühl hat, hier ist das wirklich nur, dass der Regisseur sich mit so einem lüsternen Altmännerblick dran aufgeilt. Ja, aber dann ist es auch nie wirklich gewagt oder provokant, so wie Pasolini das gemacht hat. Und also wirklich, dass da jetzt Tabus gebrochen würden, sondern einfach dann doch wieder zu bieder und verkrampft. Und das ist einfach ein Kino, das sieht gut aus, aber das ist einfach wirklich nur leerer Prunk. Das ist wie eine fette Rolex am Handgelenk, ja, die einfach nur angibt, aber überhaupt nicht schön ist und einfach nur sagt, ich habe Geld.
Ich habe so die ganze Zeit überlegt, eigentlich steht sie als Figur irgendwie auch sinnbildlich für den gesamten Film, weil die ist hübsch anzusehen, aber irgendwann hat man sich ja daran so ein bisschen satt gesehen. Und fragt sich, ist dann da noch Substanz? Und dann wird man da, also da wird dann irgendwie auch Substanz vorgetäuscht. Weil ich, wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass sie keine Persönlichkeit hat, aber die bleibt über weite Strecken einfach Behauptung. Und das ist so wahnsinnig bitter da dran. Und dann kommt eben auch noch hinzu, dass sie eben, wie du schon sagst, am laufenden Band wirklich auch stark sexualisiert wird. Das wird dann zwischendurch mal irgendwie runtergefahren, wenn sie dann mal geistreich wirken soll, und dann kommt das einfach wieder zurück. Wobei ich da eine Szene noch hervorheben will, da trifft sie ja auf eine, ich glaube, Schauspielerin ist das oder Sängerin, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, die ja auch aus Neapel stammt und mit der sie dann so aufeinander trifft. Und da hatte ich das Gefühl, das ist praktisch ihre ältere Ausgabe schon so ein bisschen. Und die will sie eigentlich sogar davor warnen, im Leben dieselben Fehler zu machen, wie sie sie begangen hat anscheinend.
Ja, das wirkte auf mich aber auch eher hohl. Also eine wirkliche Ergründung von manchen so sittlichen Themen, die so ein bisschen nach dem Muster der Sittenkomödie angeschnitten werden, findet nicht statt. Und auch die Gesellschaftskritik ist meistens scheinheilig und immer oberflächlich.
Ja, oberflächlich, das trifft es. Es ist leider, also für mich ist es insgesamt ein oberflächlicher Film, der sich aber einbildet, dass er Substanz und irgendwas großartig zu sagen hätte. Und daran sieht man halt auch, dass, ich meine, der Film ist ja auch eine A24-Produktion unter anderem, und der hatte auch, ich weiß gar nicht genau, das fällt mir jetzt auch noch ein, der hat ja gefühlte 10 Firmenlogos am Anfang, ne?
Ja, das nahm auch kein Ende, die ganzen Produktionslogos.
Also da stecken irgendwie, weiß ich nicht, welche Geldquellen Sorrentino da alles angezapft hat für. Ja, insgesamt, also ich kann keine Empfehlung für geben, und man braucht, oh mein Gott, man braucht Sitzfleisch, wenn man, also wenn man dafür empfänglich ist und wenn man auch andere Sorrentino-Filme mochte, dann kann man sich den meinetwegen ansehen. Auf der Leinwand hat der auch eine gewisse Wirkung, teilweise durch die Bilder, aber irgendwann ist es nur noch ermüdend und zermürbend und wirklich, also ich habe lange nicht mehr so da gesessen und gesagt, wann ist es endlich vorbei. Und bei dir in Cannes war es, glaube ich, nicht anders, wie ich das jetzt so schon rausgehört habe.
Absolut. Ich musste sehr mit dem Schlaf kämpfen, und da ein kleines Nickerchen zu machen, das ist vielleicht auch das Beste, was man während dieser überlangen Altherrenfantasie tun kann.
Du meinst, du hast den abends gesehen, ne?
Ja, das war eine Spätpresseverführung in Cannes. Da laufen ja manchmal noch Vorführungen, die beginnen um 9 oder halb 10.
Ah.
Und dann schleppt man sich irgendwann um Mitternacht oder sogar im Morgengrauen aus dem Kino.
Ach du Scheiße. Ja gut, bei mir war es 12 Stunden vorher um 10 Uhr morgens. Das war die allererste PV. Aber da war ich zumindest wach, aber zwischendurch war ich echt so lethargisch geradezu. Aber man kann sich natürlich gern ein eigenes Urteil bilden, ab dem 10. April in den deutschen Kinos zu sehen. Wer Sorrentino mag, wird hier natürlich das irgendwie mehr oder weniger bekommen, was er sich wünscht, aber sich vielleicht doch so fragen, hat der Mann überhaupt noch irgendwas großartig zu erzählen? Weil ich muss sagen, den La Grande Bellezza fand ich nicht unbedingt verkehrt. Es ist aber auch schon echt lange her, dass ich den gesehen habe. Der ist ja so 2012, 13 ist er, glaube ich, erschienen, ne? Aber das wäre so mein Fazit. Hast du noch letzte Worte hinzuzufügen?
Nein, ich habe alles gesagt, und so viel gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen.
Ja, das stimmt. Aber dann kommen wir hiermit zum Ende. Lida, ich danke dir recht herzlich und da draußen natürlich auch allen anderen fürs Zuhören. Wenn ihr anderer Meinung seid und den Film dann schon gesehen haben werdet, wenn ihr das hier hört, dann schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf tele-stammtisch.de oder am besten auf unserem Discord-Server. Da könnt ihr uns auch direktes Feedback geben, und damit bin ich raus. Ich verabschiede mich jetzt nicht auf Italienisch, das überlasse ich Lida. Bitteschön.
Arrivederci.